Korte und Rink. Politik, die bewegt.
So schnell vergeht eine Woche und deswegen natürlich wieder höchste Zeit für unseren VOM-Podcast Korte und Rink an diesem Montag. Auch heute darf ich wieder, ich bringe es einfach auf den Punkt, Herr Korte, den bestaussehendsten Politikwissenschaftler Deutschlands, Professor Dr. Dr. Karl Rudolf Korte, begrüßen. Hallo, Herr Korte.
Ja, hallo. Ich freue mich auch auf das Gespräch und leider geht es immer so los, wie Sie loslegen. Und das spricht jetzt nicht für den Versuch, Wahrheit und Wahrhaftigkeit zusammenzubringen. Ne? Denn man sollte doch mit ehrlichen Formulierungen so ein wichtiges Gespräch beginnen, aber das können Sie offenbar nicht.
Ich finde, also ich habe mich da mit Ihrer Frau drüber unterhalten, Herr Korte. Wir sind uns einig, dass Sie der bestaussehendste Politikwissenschaftler
sind. Klar, aber wissen wir ja, liegt immer im Auge des Betrachters und das würde ich ja umgekehrt von meiner Frau auch sagen, die ich nicht nur liebe, sondern die natürlich auch die
beste Politikwissenschaftlerin.
Frau der Welt ist, ist doch ganz klar.
Herr Korte, zu Beginn kurz etwas trauriger Anlass. Rita Süssmuth ist gestorben, natürlich über viele Jahrzehnte eine der prägenden Figuren in der Bundespolitik. Haben Sie persönliche Erinnerungen? Begegnungen mit ihr?
Ja, viele Begegnungen mit ihr auch in den letzten Jahren gehabt, weil sie nach wie vor auch Kommissionen geleitet hat, beispielsweise auch diese deutsch-niederländische Kommission. Da war ich einige Male dabei, auch aus der Nähe Duisburg resultierend. Und das fiel mir jetzt ein, weil wir diese Woche auch mit den Niederländern einen gemeinsamen Workshop und Klausurtagung haben. Was bei den mit den Niederländern immer sehr interessant ist, weil der Parteienwettbewerb ja komplett anders ist als bei uns. Andererseits sagt man, vielfach sind die Holländer, die Niederländer vor uns. Also was kann aus dieser Konstellation des Parteienwettbewerbs auch für die bundesrepublikanische Parteienwettbewerbssituation folgen? So, und in diesem Kontext habe ich sie zuletzt getroffen, ist schon eine ganze Weile her. Sie war auch mal Gastprofessorin bei uns an der NRW School of Governance, da natürlich auch. Ansonsten in dem Umfeld von Kohl und meinen Recherchen zu Kohl, zum Entscheidungssystem, spielte sie eine sehr große Rolle, weil sie eben auch eine Frau ist, typisch für Kohl, der sie in den ersten Jahren sehr stark gefördert hat, der sie unterstützt hat und damit unabhängige Leute, unabhängige Denker, Vordenker um sich geschart hat. Und das ist in den Jahren danach, in der späteren Phase, also das späte Kohl, sicherlich anders geworden, weil sie dann auch für ihn zu sehr seine Kreise gestört haben, will ich mal so allgemein formulieren. Aber die vielen Namen, die einem einfallen, die Kohl alle gefördert hat, da fallen einem aus der Ära Merkel eben praktisch keine Namen ein. Das ist auch der große Unterschied. Also insofern Süssmuth nicht nur als emanzipatorische Vorkämpferin im Deutschen Bundestag, als Parlamentspräsidentin, sondern eben auch in ihrer Rolle, die sie als Ministerin eingenommen hat bei Kohl und sehr stark in den 80er Jahren mit der ganzen AIDS-Problematik sich beschäftigt hat, sie öffentlich gemacht hat, dafür geworben hat, sich um diese Krankheit zu kümmern und maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das eben eine öffentliche Auseinandersetzung zu diesem Thema gab. Und das ist wirklich interessant. Also die hat eine Agenda gesetzt, maßstäblich und buchstäblich.
Und auch wenn es heutzutage, finde ich, immer komisch klingt, aber in der Zeit, in der sie dort in der Anfangsphase aktiv war, war das ja auch noch gar nicht selbstverständlich, dass Frauen diese bedeutenden politischen Ämter eingenommen haben oder gefördert worden sind. Also sie war ja auch, Sie haben eben sie als emanzipatorische Vorreiterin bezeichnet, aber damals war von Paritätenprinzip auch noch nicht viel zu erkennen. Und da waren
ja eine starke Wissenschaftlerin, die also mit ihrer Expertise zu Frauenpolitik, Familienpolitik und diesen Dingen in die Politik ja kam, sehr stark auch so formuliert hat. Man konnte ihr gut zuhören. Sie hat sehr klar, eindeutig formuliert. Sie hat sehr gut auch zugehört. Aber sie hatte immer eine Botschaft, auch bei den kleinsten Besprechungen. Das war sehr interessant. Einen sehr verbindlichen Ton. Aber man konnte sich ihrer Präsenz auch nicht entziehen. Eine kleine, unscheinbare Frau erstmal, aber wenn sie sprach, hat sie einen eingenommen. Das war schon beeindruckend und das muss ja auch so sein, der noch damals viel dominanteren Supermännerwelt, in der, da hätten sie ja auch damals super reingepasst, in diese Männerwelt, mit ihrem Führungsstil und ihrem Herangehen an die Themen, da hätten sie sich noch wohler als heute gefühlt. Und da musste natürlich so eine starke Frau gegenhalten und das hat sie gemacht. Und sie war durch und durch auch eine Parlamentarierin. Ist auch nicht jeder. Das finde ich auch interessant. Nicht nur die Regeln, sondern den Diskurs. Dadurch war sie wissenschaftlich eben geprägt, den Diskurs, das beste Argument ins Zentrum zurück. Sie hat es damals leichter jetzt als andere heutige Parlamentspräsidentinnen, weil da die AfD noch nicht unterwegs war. So eine Pöbeltruppe. Einzelne Pöbler gab es immer, aber nicht so massiv als Pöbelblock der Männerwelt, die es nur darauf anlegen, Leute aus dem Konzept zu bringen, die gerade vorne im Plenum stehen und reden. Also das war jetzt eine sehr aus der Kohlzeit geprägte Figur, die über die Zeit hinaus sehr stark gewirkt hat.
Den Gedanken hatte ich jetzt schon ein, zweimal, als ich über Julia Klöckner nachgedacht habe und ich ja schon auch sie immer mal kritisiert habe, obwohl ich finde, sie hat jetzt als Bundestagspräsidentin schon an Format und an ihrem eigenen Stil gewonnen, Julia Klöckner. Aber im Vergleich dazu dachte ich immer, sie hat es natürlich auch im Vergleich zu vielen Vorgängern wesentlich schwerer, weil dieser Bundestag vielleicht so schwer zu leiten oder zu führen ist wie kein anderer, ist immer ein sehr absolutes Merkmal, vielleicht wenige andere, aber das sind ja schon Herausforderungen, die ein solches Amt in den letzten Jahrzehnten ja nicht kann.
Ja, und das politische Klima sich eben auch in der Debattenkultur verändert hat, dass wir alle gereizter sind, ganz offenbar, dass es viel schwerer ist, auch eine seriöse, ruhige Sachdebatte überhaupt zu führen, dass die Erwartungshaltung gegenüber Empörungswogen einfach da ist und man nur wartet auf ein Fitzelchen im Gespräch, aus dem man was machen kann, es hochzuziehen und dann Leute versuchen, damit in eine bestimmte Ecke zu stellen. Das ist ja das große Klima der öffentlichen Gereiztheit, in dem eben auch ein Bundestag oder jedes andere Parlament sich auch zeigt. Und das dann zu leiten und zu managen, ist auch unter diesen Bedingungen schwerer geworden.
Ich habe übrigens große Hoffnung, dass Julia Klöckner, sie hat schon eigentlich zu überwiegendem Teil zugesagt, in der dritten Staffel von Rings Lokalrunde mal ein Live-Talk-Format vorbeikommt.
Das ist gut. Mir ein interessantes Gespräch vor. Das ehrt sie, aber dann sollten Sie sich auch mal vorbereiten.
Ja gut, bei solchen Gesprächspartnern bereite ich mich vor. In diesem wöchentlichen Podcast, das geht ja auch, das hängt ja immer vom Gesprächspartner ab, das geht auch ohne.
Ja, okay, das kann ich natürlich nachvollziehen. Also so ein bisschen Hoffnungstrotz, den Sie jetzt wieder an den Tag legen.
Das ist aus erzieherischer Sicht, Herr Korte, haben Sie sich das gerade selbst eingefangen. Sie haben angefangen. Ja, im Kindergarten. Sie haben angefangen.
Ja, das ist ja Teil unserer Strategie, mit denen wir immer wieder Zuhörer und Zuhörerinnen zusätzlich gewinnen, weil ja das praktisch die Sache dann lebendig macht. Ne?
Deswegen freue ich mich auch immer darauf, Sie live zu erleben und festzustellen, dass Sie nicht immer nur ein Avatar sind, sondern dass es Sie wirklich zum Anfassen gibt. Unter anderem am 3. März, um dafür nochmal Werbung zu machen, bei unserem Live-Podcast am Dienstagabend um 19 Uhr in der VRM. Wir haben tatsächlich schon viele Anmeldungen über unsere Ankündigung hier aus der Totspur erhalten. Dafür bedanke ich mich und freue mich natürlich auch. Und jeder, der jetzt noch kurz entschlossen ist, ist ja noch etwas Zeit oder sich noch nicht angemeldet hat, kann sich gerne unter chefredaktion@vrm.de anmelden und vor allen Dingen Karl-Rudolf Korte mal live und vor allen Dingen im Blick auf seine Anzugswahl mit Sicherheit in Farbe erleben. Ich freue mich auf jeden Fall
drauf. Ja, da muss ich mich ja auch anzugstechnisch vorbereiten, wenn das Erwartungsmanagement, wie dieser furchtbare Begriff heißt, eben schon jetzt losgetreten wird.
Wir haben noch gar keinen nicht bunten Anzug, Herr Korte. Was ist denn das? Doch keine Vorbereitung.
Also die richtig bunten Anzüge erwarte ich jetzt bei Ihnen dann in den nächsten Tagen, wenn Fasnacht auf uns zukommt.
Ich bin vorbereitet. Kleiner Cliffhanger für nächste Woche, da wird es um Politik und Fasnacht gehen, aber ich bin vorbereitet, Herr Korte.
Okay, ja, das ist schön, wenn Sie auch mal vorbereitet sind. Ist
unerwartet, aber
es gibt offenbar auch bei Ihnen. Ne?
Auf solche Dinge fällt es mir leichter, mich vorzubereiten. eigentlich ein Thema, über das ich heute mit Ihnen sprechen wollte, war, weil wir jetzt in die heiße Phase von Landtagswahlkämpfen vor allen Dingen natürlich geprägt hier in Rheinland-Pfalz stehen, aber diese ja auch wirklich eine Reihe von Landtagswahlen anstehen. Sie als Politikwissenschaftler und jemand, der sich mit WLAN auskennt, was macht denn aus Ihrer Sicht einen guten Wahlkampf eigentlich aus?
Das Geheimnis ist erstmal übergeordnet so einzuordnen, dass man Timing beachtet. Das ist ein zentraler Punkt in der Politik, dass man flexibel auf neue Herausforderungen reagieren kann, weil die Planungen für Themen, für Abläufe, für Formate ja über ein Jahr vorher schon beginnt. In den von den Generalsekretären in der Regel gestarteten Überlegungen für Wahlkämpfe. Also Timing ist das Übergeordnete, aber die konkreten Sachen hängen natürlich mit dem politisch-kulturellen Umfeld zusammen, wie der Wählermarkt sich darstellt. Also das ist immer eine Form von Zukunftskompetenz, die vermittelt werden muss. Es ist immer sowas wie eine Sicherheitsbotschaft für Sicherheitsdeutsche vor allen Dingen und auch nicht zu unterschätzen, sondern eine begrenzte Aggressivität, sonst wird man auch nicht auffallen. Und das sind so drei Momente, die für Wahlkämpfe im Sinne einer Professionalisierung eine große Rolle spielen.
Welche Rolle spielt entweder das eine große Thema, was man sich setzt, um auch die Richtung des Wahlkampfes zu setzen, beziehungsweise vielleicht auch ein Slogan?
Ja, Slogan ist wichtig, der sich so einprägt, dass man ihn kennt, dass man ihn zuordnen kann. Also die großen internationalen Wahlkämpfe, die wir gesehen haben, die zu Wendepunkten wurden, wie Yes, We Can und solche Dinge, ist nicht zu unterschätzen. Und da tun wir uns in Deutschland in der Regel etwas schwerer. Die Holländer hatten ja jetzt auch einen Spruch, wir können es, oder ich weiß nicht mehr genau in der Übersetzung, was sich auch durchgesetzt hat. Das ist also kein Nachteil, wenn man sowas prägt.
Beim Thema Timing finde ich immer wichtig und auch interessant zu betrachten. Das ist ja, also man kann sich ja ein Timing setzen und auf einen Höhepunkt mit Dramaturgie und anderen Dingen hinarbeiten, aber man ist ja auch nicht fern von äußeren Einflüssen und Faktoren, die dann so einen Wahlkampf ja nochmal komplett in eine andere Richtung lenken können. Ganz prominent Bundestagswahlkampf mit Armin Laschet, weil es einfach so eine Banalität ist. Er steht im Hintergrund und lacht kurz zum falschen Zeitpunkt, völlig aus dem Kontext gerissen oder nicht, aber es hat den ganzen Wahlkampf überstrahlt.
Ja.
Das kriegt man dann noch nicht mehr eingefangen.
Ja. Nein, schwierig, aber Wahlkämpfe verändern natürlich Einstellungen. Insofern lohnt sich Wahlkampf zu führen. Ist anstrengend in jeder Hinsicht für die Beteiligten, aber es verändert eben etwas. Und es gibt ja eine Frühwähler, gibt Spätwähler. Insofern muss man diese unterschiedliche Klientel auch bedienen. Die Ausgangssituation ist, die eigenen Wähler für die Wahl zu mobilisieren, gar nicht die gegnerischen irgendwie zu erreichen. Dieses Reinforcement, das Stärken der eigenen Kraft ist das Entscheidende. Sie aufzuwecken, praktisch zu sagen, es gibt jetzt Wahl, macht mit und lasst euch begeistern, steckt auch andere an. Das ist so der Kernpunkt, was Mobilisierung anbelangt. Aber in Deutschland gilt eben nach wie vor, dass die Sachkompetenz, also diese Problemlösungskompetenz an erster Stelle steht für die Auseinandersetzung an der Wahlurne für Wählerinnen und Wähler und alles andere wie Glaubwürdigkeit, Führungsfragen, auch Charisma, persönliche Sympathien und so weiter nachgelagert sind. Nicht unwichtig, aber nachgelagert sind. Insofern muss man lösungsorientierte Themen vorstellen, die auch zu der Person, zum Programm passen, die eben glaubwürdig sind, dass man da nicht irgendetwas einfach nur erfindet.
Das heißt, es braucht ein Zusammenspiel in so einem Wahlkampf zwischen einer erkennbaren Linie und Aussage, einem dazu passenden Protagonisten oder Spitzenkandidaten, der dann auch glaubwürdig das, was er dort erzählt, ihm abgenommen wird, dass er dafür steht.
Ja, stimmig, eine stimmige Geschichte, schlüssig ist, aufgereiht, die sich entwickelt, dass man da eine Linie erkennt, Wiedererkennungseffekte, begleitet von Begrifflichkeiten, von Plakaten, von Sichtbarkeit, von Aktionen, von Formaten. diese Stimmigkeit, das ist wichtig, um sich als Wähler auch bestätigt zu fühlen, dass man auf dem richtigen Kurs ist, die richtige Partei, die richtige Person zu unterstützen. Das ist wichtig, also keine Irritationen und auslösen. Und wir spüren als Wähler auch, ob so eine Partei hinter einer Person, hinter dem Protagonisten steht oder nur so einfach mitmacht. Da hat man ein ganz feines Sensorium. Das ist auch nicht zu unterschätzen.
Wir haben ja in der letzten Woche über die Umfragen und den Einfluss von Umfragen gesprochen. Interessant finde ich dort auch immer den Zeitpunkt. Jetzt in Rheinland-Pfalz hatte ja die SPD 3 Prozentpunkte aufgeholt und es gab diejenigen, die gesagt haben, das ist der Beginn der Aufholjagd, auf die SPD wartet. Es gab aber auch andere, die sagen, das ist ein Tick zu früh, weil es sind eben noch ein paar Wochen. Welchen Einfluss können solche Umfragen oder welchen Einfluss kann dieses zu früh haben in so einem Wahlkampf?
Ja, Rheinland-Pfälzer, wenn ich richtig rechne, müssen noch 48 Mal schlafen, dann können sie wählen. Und das ist auf der Strecke jetzt für die doch unentschlossenen Wähler noch eine lange Strecke. Aber diese Wahlumfragen sind erstmal parteiintern hochrelevant für anstehende Parteitage noch oder einfach für die Straßenmobilisierung der eigenen Leute, dass man daran glaubt, dass man noch gewinnen kann, dass man eine Aufholjagd startet, die ja sich nur dadurch begründet, irgendwelche Messwerte zu konstruieren. Das hat ja mit der Realität sehr wenig oft zu tun. Wir können einfach unterschiedliche Messpunkte hier bewerten. Aber ist das, ab welchem Punkt ist es eine Aufholjagd? An welchem Punkt ist es das nicht? Das ist ja doch oft eine strategische Profilierung, die man einsetzt. Aber von der Wirkung auf die Wähler ist es noch nicht so wichtig, aber viel wichtiger ist es, parteiintern zu spüren. Wir haben Unterstützung, so wie die Grünen eben auch in Baden-Württemberg sprunghaft zugenommen hatten. Das hilft natürlich im Alltag des Wahlkampfs sehr stark.
Sind Ihnen aus den vergangenen Jahrzehnten, ist Ihnen ein Wahlkampf, den Sie im Nachhinein als besonders gelungen empfinden würden, in Erinnerung geblieben und jetzt nicht nur gelungen anhand des Ergebnisses, das ist natürlich der entscheidende Messpunkt, aber auch gelungen im Hinblick dessen, was Sie gerade so zusammengefasst haben, wie ein Wahlkampf aussehen kann?
Ja, ideal war ein Merkel-Wahlkampf, wie Sie auch, sehe ich jetzt noch vor mir, nur die Raute gesehen haben, gigantisch am Berliner Hauptbahnhof, wenn man rauskam an diesem ersten großen Cube. Das war genial, weil es, dass Sie kennen mich, so alles auf einen Punkt gebracht hat. Sehr stimmig. Mobilisieren durch Polarisieren hat diese Partei ja nie gemacht. Das war ja doch immer eine Form einer systematischen Versuch zu demobilisieren. Das ist ja eher mit Merkel etwas, was wir mit ihr in Verbindung bringen, weil sie auch persönlich zur Polarisierung gar nicht in der Lage war. Also niemanden wirklich aufregen durch so einen Wahlkampf. Das ist ja das, was die Merkel-Zeit besonders geprägt hat. Aber markante Dinge, die so stimmig waren, auch in Personen, fand ich auch Schröder-Lafontaine, den Wahlkampf damals sehr überzeugend. Innovation und Gerechtigkeit, das passte zu beiden Personen sehr, sehr gut. Sehr schlüssig und hat ja dann in der Nachkohlzeit auch so verfangen.
Und andersrum gesprochen, was macht einen nicht gerade gelungenen Wahlkampf aus?
Dass wir die Botschaft gar nicht erzählen können, warum wir diese Partei oder diese Person jetzt eigentlich unterstützen sollen. Worin unterscheidet sie sich eigentlich von anderen? Wenn das so nicht erkennbar ist. Und wenn man merkt, so eine Partei steht gar nicht dahinter. Das war bei vielen Bundes-SPD-Wahlkämpfen der Fall, bei dem erst angeblich 3 Männer es werden sollten, bei Steinbrück, Steinmeier und Gabriel, und dann man sich ruckzuck gar nicht verständigt hatte. Einer wurde ausgerufen. Also diese SPD-Wahlkämpfe sind ja in Erinnerung, die auch zu nichts am Ende führten, bei denen man gemerkt hat, da ist keine Loyalität der Partei hinter diesen Personen.
Das gilt aber gleichermaßen, wenn ich mir die Mehrzahl, also jetzt gerade nach Merkel, CDU-Wahlkämpfe ansehe, jetzt, weil ich Laschet hatten wir schon angesprochen, aber allein immer der Abstimmungsprozess zwischen CSU und CDU, und wenn dort nicht glaubhaft gelingt, dass es ein gemeinsamer Kandidat wird, sondern man das Gefühl hat, derjenige aus München wäre vielleicht doch gerne nach Detten gezogen. Damit fängt es ja dann schon an.
Deswegen war auch nicht der ausschlaggebende Punkt der Lacher. Klar kann das so Gamechanger sein, so ein besonderes Momentum. So könnte man das auch einordnen. Aber der Hintergrund war natürlich, dass diese Unionen nicht als Union gegenüber uns Wählern aufgetreten sind, sondern super uneinig, sehr schwer getan hat, sich eben in der Nach-Merkel-Zeit auf neuen Kandidaten zu verständigen. Das war absolut holprig, sodass auch der Klassiker der Unionswahlkämpfe, die anderen Gegner niederzuschmusen praktisch, unauffällig zu bleiben, fast schon im Schlafwagen irgendwie ans Ziel zu kommen, da nicht funktioniert.
Und mit der Krönung, dass dann Söder am Wahlabend nach der Wahl quasi noch den letzten Nagel eingeschlagen hat und für Laschet dann auch noch die Tür einer Koalition zugemacht hat.
Ja, das stimmt. Also
ist jetzt auch nicht aus einem Union-Guss gesprochen gewesen.
Ja, und die Parteien wechseln ja auch die Agenturen häufiger. Es sind ganz wenige, die das sehr viele Jahre machen. Die Agenturen, manche sind nur spezialisiert auf politische Dinge, manche machen eben große Produktwerbung auch. Für die kann das am Ende auch einen Image-Schaden bedeuten. Es ist hochriskant, es ist vor allen Dingen viel schwerer, als für ein Produkt zu werben. Aber es ist natürlich auch ein Reiz bei den großen Agenturen, Werbeagenturen, sich so einem politischen Thema mal zuzuwenden, weil man natürlich auch seismografisch ein Gespür für Wählermärkte bekommen und die Wähler sind eben auch Konsumenten. Und insofern ist das auch nicht zu unterschätzen.
Und Sie haben es eben an dem Beispiel von Angela Merkel und der Raute angesprochen. Werbeagenturen stehen ja häufig in einem anderen Kontext für ein gewisses Maß an Kreativität. Jetzt geben aber politische Wahlkämpfe Kreativität nur bis zu einem gewissen Maß her, an dem ich finde, das erfrischend wirkt und einfach mal anders und auf den Punkt getroffen. Aber es gibt auch so diesen Kipppunkt, wo es halt dann komplett in die Hose gehen kann. Und das ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko.
Ja, und die Mischung eben an unterschiedlichen Öffentlichkeiten, die man erreicht, unterschiedliche Zielgruppen, online, offline, das gerade die Gratwanderung, Modernität oder Retro, das alte Faltblatt oder der Haustierwahlkampf sind ja Retro-Elemente, die, von denen wir nachweisen können, dass sie sehr stark wirken. Diese Mischung macht es auch, wenn man meint, Plakate, was sollen Plakate noch? Wir können nicht 100% nachweisen, wie sie wirken in der Richtung der Abgabe der Stimme, aber sie wirken, das kann man schon nachweisen, in der Wahrnehmung der eigenen Partei, ob sie existiert, ob sie nicht existiert, wer die Plakate früher aufstellt, später aufstellt, da reagieren einfach Bürger drauf. Und bis zum Überdruss, wenn zu viel dieser Plakate stehen und vielleicht auch einem die Parkmöglichkeiten nehmen, das darf man in Deutschland natürlich niemals, dass man irgendwie Parkraum irgendwie wegnimmt, weil diese Autonation natürlich das kampfbereit nicht in Kauf nimmt.
Dann rückt auch die politische Botschaft in den Hintergrund.
Ja, kann man sagen.
Herr Korte, vielen Dank für die Einschätzung in dieser Woche. Ich freue mich total auf unseren Podcast nächste Woche, weil wir
ich
dann...
Ich freue mich immer auf den Podcast mit Ihnen.
Ich freue mich auch immer, aber nächste Woche immer. Weil wir dort nämlich auf die politische Fastnacht in Mainz schauen, uns gegenseitig wahrscheinlich warm laufen, damit wir uns bei der Fernsehfastnacht in die Arme fallen im Saal und
ja, wenn wir uns erkennen. Ich weiß ja nicht, Sie tragen ja wahrscheinlich lieber Vollmasken, Sie sind gar nicht erkennbar, ne? Weil sonst als Chefredakteur müsste man sich so viel Unheil anhören. Deswegen könnte ich Ihnen auch nur raten, mit Vollmaske dort reinzugehen.
Ich werde Ihnen nächste Woche berichten und das Geheimnis meines Kostüms lüften, in der Erwartungshaltung, dass Sie auch das Geheimnis Ihres Kostüms lüften. Ja. Und freue mich tatsächlich auf den Podcast nächste Woche, weil wir dort nämlich mit einer etwas politisch närrischen Brille auf die Bedeutung von Politik in der Fernsehfastnacht schauen. Wünsche Ihnen, Herr Korte, noch eine schöne Woche. Hoffe, Sie kommen gut rum.
Ja.
Erleben wieder einiges, so kennen wir Sie. Bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern da draußen für die Aufmerksamkeit. Verweise nochmal gerne auf unseren Live-Podcast am 3. März um 19 Uhr. Anmeldung unter chefredaktion@vn.de. Ihnen da draußen und Ihnen, Herr Korte, eine schöne Woche. Auf Wiedersehen, bis nächsten Montag und tschüss.
Und tschüss.
Das war Korte und Rink, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.